Vierte Halbzeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vierte Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten für in und aus Dortmund. Neben mir sitzt mein geschätzter Kollege Jari Springer. Jari, grüß dich.
Hi, Timo.
Ja, ich glaube, wir können jetzt endlich mal einen Haken machen hinter die vergangene Saison. Haben ja letzte Woche schon so ein bisschen auf die neue Spielzeit in der Dortmund-Liga mal so ganz vorsichtig vorausgeschaut. Und ja, jetzt sind die ersten Mannschaften schon die Vorbereitung gestartet. Oder die meisten, glaube ich, inzwischen. Ja. Jetzt am Wochenende gehen auch schon die ersten Turnierspiele los. Das Turnier beim SV Brake 06 beginnt. Sprich, ja, wir sind jetzt wirklich schon ja fast mitten in der neuen Saison, zumindest in der Vorbereitung darauf. Und es lohnt sich, auf das zu schauen, was uns jetzt bevorsteht. Und weil wir noch nicht so viel gesehen haben von den Mannschaften, beziehungsweise man noch nichts sehen konnte, haben wir uns überlegt, wir schauen mal auf das, was auf jeden Fall schon passiert ist, nämlich auf Transfers und Neuverpflichtungen für die neue Spielzeit. Ihr kennt das, es hat sich wieder einiges getan in Dortmunder Fußball. Viele Schwergewichte sind hin und her gewechselt. Auch wenn ich sagen würde, dass es vergleichsweise vielleicht ein eher bislang eher ruhiger Transfersommer ist. Also ich glaube, man kann noch nicht so weit gehen zu sagen, dass sich irgendwo so richtig so die Kräfteverhältnisse verschoben haben, wie es vielleicht zum Beispiel in der letzten Saison war, wo man sagen konnte, hey, Roche hat sich so massiv gesteckt, ist jetzt von einer sehr guten Landesligamannschaft zu einer geworden, die eigentlich aufsteigen muss, in Anführungszeichen. Also so eine Mannschaft, die jetzt auf jeden Fall schon mal in eine ganz andere Tabellenregion gehört, würde ich spontan jetzt erstmal nicht sehen. Wie siehst du den Sommer grundsätzlich bislang?
Ich lasse mal kurz Revue passieren, was passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, würde dir aber, glaube ich, jetzt spontan erstmal zustimmen. Beispiel Roche, da war es ja zu dem Zeitpunkt letztes Jahr auch noch nicht absehbar, dass ja beim FC Roche damals sehr spät sehr viel passiert.
Stimmt, guter Punkt, ja.
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten sie noch nicht mal einen Trainer. Ich glaube, Marcel Radke kam ja damals auch relativ spät dazu. Aber ja, gehe ich voll mit. Also wir haben schon so ein paar Mannschaften, die Dinge getan haben, wo man sagt, okay, da soll es auf jeden Fall weiter nach oben gehen, als das zuletzt der Fall war. Aber wir haben, glaube ich, noch keine Mannschaft dabei, wo man sagt, okay, an denen gibt es überhaupt gar kein Vorbeikommen.
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Trotzdem natürlich eine Menge spannender Spieler, die den Verein gewechselt haben. Und auf die wollen wir heute so ein bisschen schauen. Ich glaube, wir können sagen, wir wollen auf die spannendsten Transfers aus unserer Sicht schauen. Also die, wo wir uns am meisten darauf freuen, den Spieler in einem neuen Verein zu sehen, vielleicht in einer neuen Liga, in einer neuen Rolle, je nachdem, wo er dann herkommt und ja, wo wir einfach sagen, das ist ein Spieler, der in der neuen Saison auch aufgrund seines Wechsels ja und besonders unter Beobachtung steht und wo wir uns einfach besonders freuen zu sehen, wie der dann da funktioniert. Wir fangen mal bei dir an. Also wir bringen beide drei Spieler, haben uns, glaube ich, beide überlegt, die wir quasi mitbringen. Wer ist der erste, den du dir besonders anschauen wirst, wo du sagst, das ist ein sehr spannender Transfer?
Also erstmal war die Auswahl natürlich riesengroß und wir haben uns, glaube ich, so bewusst dagegen entschieden, auf ein, zwei Leute zu gucken, auf die wir schon viel geschaut haben und über die wir viel gesprochen haben, allen voran zum Beispiel Lars Waschewski, auch wenn wir uns, glaube ich, alle darauf freuen, den aus der Ferne in der Regionalliga zu sehen und zu gucken, ob er da genauso performt wie jetzt zuletzt in Aplerbeck, haben wir, glaube ich, über ihn genug gesprochen. Sonst gehört er ja trotzdem irgendwie zu den spannendsten Transfers in diesem Sommer. Ich würde anfangen mit Jan-Luka Knob, der von Blau-Weiß-Huckerde vom Vizemeister der Kreisliga A1 zum Meister der Bezirksliga 6 wechselt, zum Kirchhörder SC, also gleich die Bezirksliga einmal komplett überspringt und in der Landesliga dann auf Torejagd gehen wird. Aus mehreren Gründen, glaube ich, sehr, sehr spannend der Wechsel. Natürlich das Zusammenspiel mit Jonas Telschow, dem 71 Tore-Mann.
71 waren es, glaube ich. Ja. Der 100 Tore, nee, das ist nicht der 100 Tore. Der 100 Tore-Sturm hatten wir bei uns in unserer Auswahl des Jahres.
Genau.
Weil Knob hat nochmal deutlich mehr als 29, genau, die dazu fehlten. Aber ja, 71 waren es, deswegen weiß ich ziemlich
genau. Genau, ich glaube, Knob müsste 42 gemacht haben in der Kreisliga A1. Also ein deutlich über 100 Tore-Sturm dann in dem Fall. Deine Dukic, sportliche Leiter, hat ja schon von Anfang an gesagt, weil das irgendwie die Frage war, die sich total aufgedrängt hat, hey, wie spielen die denn miteinander? Hat er wenig Probleme gesehen. Knob, glaube ich, so auch vom Spielertyp, von der Physis her, einer, der auch gut über außen kommen kann. Deswegen glaube ich schon, dass er auch beide zusammen auf dem Platz gut funktionieren können. Mindestens genauso spannend finde ich es aber halt, Knob dann jetzt auf Landesliga-Niveau zu sehen. Mhm. Der hat ja vor seiner Rückkehr nach Hukade ein halbes Jahr bei den Löwen gespielt in der Bezirksliga. Hat gar nicht funktioniert. War, glaube ich, auch damals relativ lange krank, glaube ich, zurückgeworfen. Und ist dann im Winter vor anderthalb Jahren zurück nach Hukade gegangen und seitdem schießt er halt Tore am Fließband. Damals in der Rückrunde schon viele Tore geschossen, jetzt, wie gesagt, über 40. Dazu Torschützenkönig in der Halle geworden. Ich glaube, da wird ganz, ganz spannend zu sehen sein, ob er jetzt diesen Schritt, ich glaube, auch aus der Wohlfühloase Hukade heraus, in der auch einfach so der Star der Mannschaft irgendwie geworden ist, ne, jetzt in ein Team zu kommen, das sehr, sehr hohe Qualität hat, wo er sich wirklich halt erstmal beweisen muss, und entweder schafft er dann es, sich sogar nochmal weiterzuentwickeln, weil man wächst natürlich dann auch irgendwie an seinen Aufgaben im Idealfall und hat da jetzt Leute um sich, von denen er, glaube ich, noch ganz, ganz viel lernen kann. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ob es da diese mögliche Leistungsexplosion noch geben wird. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nochmal irgendwie so in die Hose geht wie damals bei den Löwen. Dafür war jetzt viel zu lang konstant sehr gut. Aber ja, das ist so einer der Spieler, auf den ich, glaube ich, schnell und viel schauen werde in den nächsten Wochen und Monaten.
Bin ich bei dir. Wird, glaube ich, auch so allgemein im Fokus stehen, wie er sich dann in dieser neuen Liga macht. Und wie du schon sagst, nicht nur eine, sondern direkt zwei Ligen nach oben. Ich finde persönlich, die spannendste Frage ist am Ende, ob es aus Kichhörder Sicht am effektivsten ist, beide zusammenspielen zu lassen. Mhm. Und ich glaube, man kann dann schon sagen, also wenn man jetzt nicht mit einer Doppelspitze spielt, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass in der Spitze Telschow spielt und Januka Knop irgendwo daneben, dahinter, ja. Wo er sich dann de facto wiederfindet, weil man muss ja auch sagen, dass Kichhörde jetzt nicht nur Telschow hat, sondern eben auch gute Außenbahnspieler und gute andere Mittelfeldspieler im Zentrum, also wo dann am Ende so der Spot ist, oder ob er sogar Telschow herausfordern kann. Mhm. Ich meine, also so im Bereich des Möglichen liegt es ja, dass er vielleicht sogar mit seiner Qualität dann Telschow zumindest einen Konkurrenzkampf liefert und dann ist es ja Mike Tyrala, da dem neuen Trainer, eine beste Elf zu finden. Das finde ich einfach, wird sehr spannend, wie es am Ende am besten einfach fürs Team auch funktioniert, weil ich meine, das ist ja dann auch wieder das, am Ende sieht man die Tore und misst ihn vielleicht ein Stück weit daran, aber am Ende hat die Anzahl seiner Tore auch zumindest mit der Rolle zu tun. Ne? Wie soll er die ausfüllen? Ist er der Mann, der den letzten Abschluss nimmt oder die Vorlage oder früher dann entscheidende Aktion hat? Ich habe einen Spieler mitgebracht, um zu meinem ersten zu kommen. Kann ich direkt vorwegschicken, ist einer meiner Lieblingsspieler im Dortmunder Amateurfußball. Vielleicht die letzten ein, zwei Jahre waren jetzt vielleicht nicht seine besten, war auch mal verletzt und hatte, also das Team war einfach nicht mehr so erfolgreich wie davor die Jahre. Also war auch deutlich schwieriger, da zu glänzen. Also ich rede jetzt von Ömer Akman, dem Taktgeber, dem Mittelfeldstrategen von Türkspor Dortmund, dem zentralen Mittelfeldspieler, der ja die einer der X-Faktoren war, also auch schon davor bei Türkspor sehr erfolgreich war, aber einer der X-Faktoren war auf dem Weg in die Regionalliga. In der Saison meiner Meinung nach vielleicht der beste, aber für einer der besten Dortmunder Fußballer. Unfassbare Übersicht, unfassbare Passsicherheit, so der Signature-Move, herausfinden, ob der Torwart zu weit vom Tor steht, damit auch mal aus der Mittellinie, von der Mittellinie draufgehauen hat, nie auf gut Glück, sondern immer, ich habe mal mit ihm darüber gesprochen, das ist so, der guckt dann vielleicht so ein, zwei Sekunden vor dem Ball annimmt, wo man ihn noch gar nicht wahrnimmt, weil der Ball vielleicht noch ein Stück weit woanders ist, nimmt er das schon wahr, weiß dann in der Zeit, dass der Torhüter sein Stellungsspiel nicht verändert und haut das Ding einfach drauf und die sind auch immer gefährlich, also dann missrät irgendeiner völlig, also ein wahnsinnig cooler, weil einflussreicher Spieler und halt nicht der Spieler, der Tore en masse macht, also ist natürlich auch torgefährlich, aber so wirklich der Regisseur und der verlässt jetzt Türkspor nach, ich glaube, 5 oder 6 Jahren und geht zum BSV Schüren. Das heißt, eine Liga runter, vielleicht zur letzten Saison, wo er mit Türkspor noch in der Oberliga gespielt hat, auch wenn die beiden Vereine dann in der Westfalenliga aufeinandertreffen werden. Und die Mannschaft passt insofern zu ihnen, als dass ja, also ich meine, Ömer ist jetzt Anfang 30, so muss vielleicht realistischerweise sagen, also die, es kommen nicht mehr so ganz viele so körperlicher Hinsicht vielleicht unfassbar gute Jahre, sondern so der Karriere ist im Herbst angekommen. Da hat sich Schön aus dieser Kategorie ja einige letzten Sommer geholt. und also nicht denke an Marcel Münzel, der da hingegangen ist, Kevin Brümmer, auch wenn der ein bisschen auf einer anderen Position spielt, Tim Kalmach war gekommen, auch wenn der dann jetzt glaube ich nicht mehr bei Schön weitermachen darf, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder?
Boah, das weiß ich. Ich überlege auch gerade, ich glaube, du hast es falsch im Kopf, glaube ich, aber ich würde mich auch nicht zu 100% festlegen, ehrlich gesagt. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir über Abgänge gesprochen haben, Chris Matuschak, damals noch Dino Jaworowski, der aber dann doch wieder bleibe.
Ja. Ne, also. Ja, genau. Also kurzum, bei Schüren letztes Jahr viele Routiniers gekommen und viele auch auf, das ist ein bisschen dann die Frage, die ich mir stelle, viele auf zentralen Positionen auch, also ne, so von, ich sag mal, Achter bis Innenverteidiger, da gehört er auf jeden Fall auch rein, also auf eine dieser Positionen natürlich naturgemäß im zentralen Mittelfeld und da ist die Konkurrenz sich dann schon groß und wer dann am Ende da wieder derjenige ist, der vielleicht draußen bleiben muss, das ist spannend, Ömer Akman dann sich auch in einem neuen Dortmunder Verein macht, also ich finde es erstmal total schön, dass er in der Stadt bleibt, weil er jetzt vorher, also vor seiner Türkspor-Zeit, nicht unbedingt mit der Fußballstadt Dortmund groß in Verbindung gebracht worden ist, sondern auch woanders gespielt hat, deswegen ist es cool, dass so ein Spieler da bleibt, freue mich auch jetzt schon auf ihn wieder auch in der Halle dann dieser Mannschaft ihn hoffentlich zu sehen und wie sich das einfach so sortiert, ne, wer am Ende dann auf dem Feld viel Einfluss hat von denen, wer ein bisschen mehr jemand ist, der vielleicht auch mal auf eine unliebsame Position rutschen muss und so und dann noch der Giovanni Schiattarella, ein Trainer, der einem glaube ich auch viel abverlangt, von dem seine Spieler in der Regel in sehr hohen Tönen sprechen, aber der auch glaube ich sehr fordernd ist, weil er sehr sehr ehrgeizig und ambitioniert ist und was der dann nochmal aus Ömer Akman vielleicht herauskitzelt, das wird total spannend und ist irgendwie also der Spieler, den man mit am stärksten, wahrscheinlich am stärksten mit Türkspor in Verbindung gebracht hat im Sinne von Identifikation und den einfach jetzt nochmal in einem anderen Verein zu sehen, das finde ich einfach spannend und freue ich mich drauf.
Bin ich auch sehr gespannt drauf. Altersschnitt hat er, glaube ich, jetzt nicht weiter angehoben mit Anfang 30. Du hast gerade über die Spieler gesprochen, die im Zentrum zu Hause sind. Kommt mit Robin Rosowski noch einer dazu vom Lüner SV. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie sich das sortieren wird. Wer da vielleicht ausweichen muss von seiner gelernten Position, wer vielleicht erstmal keinen Stammplatz bekommen hat. Also auf dem Papier sind das eigentlich alles Leute, die einen haben sollten, haben müssten. Mhm. Für alles dann aber auch kein Platz. Deswegen keine leichte Aufgabe für Giovanni.
Vielleicht mache er 4-4-2 mit Raute, nur mit 6ern und 8ern.
Und denkbar ist es.
Flügelspieler werden abgeschafft.
Ja.
Das hat der VfL Bochum mal versucht. Nach 7 Spieltagen war der Trainer weg. Aber das wird bei Giovanni und bei Schüren nicht passieren. Dafür wissen die alle zu sehr, was sie tun im Vergleich zum damaligen Bundesligisten.
Ja, davon bin ich auch überzeugt. Machen wir einen Haken an Ömer Akman, gehen vom BSV Schüren aus der Westfalenliga in die Bezirksliga runter. Und da habe ich noch einen Spieler mitgebracht, von dem wir wussten, dass er gehen wird, aber bis quasi heute, gestern Abend, nicht wussten, wohin er gehen wird. Ich rede von Sedat Muflisovic, der ganz, ganz lange bei Sarajevo Bosna gespielt hat, bis es dann so im Winter nicht ganz ohne Reibung auseinanderging, nicht nur er Bosna verlassen, sondern eine ganze Reihe an Spielern. Ich glaube, es waren damals 7 oder 8. Gianni Balic, der Torwart zum Beispiel, Murat Amekovic, ein langjähriger Bosna-Spieler, die haben sich alle so ein bisschen mit Vereinsführung in die Haare bekommen, wäre vielleicht sogar ein bisschen übertrieben, aber haben da keinen Weg mehr gesehen, zusammen weiterzuspielen. Ich glaube, alle bis auf Muflisovic sind jetzt nach und nach wieder zurückgekehrt. Also Wogen haben sich da auf jeden Fall geglättet. Muflisovic ist damals im Winter zu Schari gegangen, hat in der Rückrunde mal eben 20 Tore dann geschossen in der Bezirksliga 8 und hat dann aber vor ein paar Wochen gesagt, dass er sich mit Schari über die Saison hinaus nicht einig geworden ist. Schari hat die Auffassung vertreten, wir haben von Anfang an eigentlich für 1,5 Jahre verhandelt und 1,5 Jahre ausgemacht. Ergebnis war auf jeden Fall, Schari und Muflisovic, die Wege trennen sich nach einem halben Jahr wieder und dann war halt die Frage, wo er hingeht, weil 20 Tore für Schari in der Hinserie, die er nicht mal mit Bosna, glaube ich, zu Ende gespielt hat, glaube ich, nochmal 10 Tore, also 30 Bezirksliga-Tore in einem Jahr, ist schon mal eine sehr, sehr ordentliche Quote.
So viele Dortmunder, die das abgeliefert haben.
Genau, wir haben über Telcho gesprochen, der drüber lacht, aber 30 Tore sind dann trotzdem immer noch sehr, sehr gut und die Liste an Interessenten war auf jeden Fall nicht ganz so kurz. Ich weiß, dass der SG Garmen, Aufsteiger aus der Kreisliga A2, mit ihm gesprochen hat. Natürlich stand auch die Rückkehr zu Bosna im Raum. Der VfB Besthofen hatte Interesse an Muflisovic, von den Vereinen ist es aber keiner geworden. Denn ich glaube, für viele überraschend haben ihn die Dortmunder Löwen jetzt vorgestellt. Jetzt ungefähr 2 Stunden vor dieser Aufnahme mit Marc Wiegand genau darüber gesprochen, dem sportlichen Leiter der Löwen, der mir auch so ein bisschen die Umstände erzählt hat. Witzigerweise sind wir auch involviert an diesem Transfer, denn Wiegand wurde erst durch unseren Artikel, dass Muflisovic Schari verlassen wird, auf ihn aufmerksam und hat daraufhin erst zum Hörer gegriffen sozusagen.
Ist Provision schon ausgehandelt?
Wir sind noch dabei. Vielleicht lasse ich mir da irgendwas vertraglich zusichern, abhängig von der Torquote oder sowas. Die ist halt wirklich echt gut und ich glaube, das ist schon so. Yassir Mani haben die Löwen ja auch geholt.
Super konstanter Spieler, zuletzt auf den Verein gewechselt, aber ich finde eigentlich immer sofort geholfen, wenn er
genau, kam. Aber Hannibal jetzt die Rückrunde, wo er da gespielt hat. Deswegen machen die Löwen da, glaube ich, mit den beiden vorne echt nochmal einen Sprung nach vorne. Man hat so das Gefühl, so ein Team, das ja, so mitschwimmen wird, also wird niemals absteigen, aber wird auch nicht für oben reichen irgendwie. Jetzt so mit den beiden vorne drin, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall Richtung oberes Mittelfeld wieder gehen wird, weil letzten Jahre die Löwen auch nie den Kader hatte, wo man sagt, oh, das reicht für ganz oben. Dafür haben sie, finde ich, immer noch gut performt.
Auf jeden Fall, ich finde das immer so ein bisschen, den brauchst du in der Bezirksliga dann, glaube ich, auch, um ganz oben mit angreifen zu können. Es haben so diese ein, zwei Spieler geführt, die so klar über dem Rest standen, also gerade vorne, so diese Torversicherung. Ich rede immer wieder so davon, weil ich glaube, so eine A-Liga und eine Bezirksliga brauchst du eigentlich so diese ein, zwei, drei Spieler, die einfach einen großen Volumen Tore schießen und damit sicherst du so ein bisschen deine Ergebnisse irgendwie ab. Und zuletzt sind sie dafür offenbar auf dem Transfer nicht so richtig in Frage gekommen. Waren ja auch mal ticken, weiß ich nicht, ambitionierter kann man vielleicht nicht sagen. Also ich glaube schon, dass Christian Hampel als Trainer immer sehr ambitioniert ist und tickt. Aber als sie aufgestiegen sind, da stand es auch sehr im Fokus und ein bisschen in den Hintergrund wieder geraten, würde ich sagen, so vielleicht zu vielen anderen Clubs. Aber das sind jetzt 2 Transfers und insbesondere Muflisovic, finde ich, ist so jemand, der so ein bisschen unterbewertet ist, der auch unterm Radar schwimmt vielleicht. Dafür ist seine Quote eigentlich zu gut. Damit haben sie jetzt mal wieder ein kleines, beziehungsweise zumindest mal ein mittleres Ausrufezeichen sogar gesendet. Und Muflisovic ist irgendwie auch einfach so eine Erscheinung auf dem Platz. Der ist lang, ich weiß nicht, ob er seine langen Haare und den Bart noch hat. Die hat er auf jeden Fall, als ich ihn das letzte Mal noch bei Bosna damals gesehen hatte, gehabt. Und irgendwie, der ist einfach eine Erscheinung, der lamentiert auch mal ein bisschen hier und da. Das ist irgendwie, ja, so ein Spieler, da hast du, selbst wenn du nicht wüsstest, wie gut er ist, hast du als Gegner so ein Stück weit Fokus, glaube ich, drauf, weil er dich beschäftigt.
Ja.
Deswegen macht er die Löwen, glaube ich, auch auf jeden Fall besser.
Ja, Marc Wiegand hat ihn auch ganz passend als Schleicher bezeichnet, weil er sich, glaube ich, sehr gut in den Räumen bewegen kann, vielleicht gar nicht so wahnsinnig viele Ballaktionen im Spiel hat, aber dann einfach eiskalt zuschlägt, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Und genau darauf setzen sie dann bei den Löwen. Das ist sehr groß. Kopfballstark, aber ist auch technisch wirklich richtig, richtig gut. Deswegen bin ich gespannt, wie er dann bei den Löwen abliefern wird.
Ja. Ich habe noch einen Ablerbäcker mitgebracht. Oder einen Wiederablerbäcker. Die Rede ist von David Weidkiewicius. Freut mich wahnsinnig, dass er wieder in der Stadt ist auch. War ja beim FC Brünninghausen, hatte da seinen Durchbruch gefeiert in der Westfalenliga. Was war, glaube ich, in einem Jahr, in dem sie am Ende dann auch über die Relegation aufgestiegen sind. Hat da echt getroffen wie im Fließband, so wirklich Rising Star gewesen. Glaube ich, Anfang 20 müsste da gewesen sein. Ich erinnere mich noch an ein Derby gegen den damals wahnsinnig prominent besetzten TuS Bövinghausen auf dem Freitagabend, die jetzt die Meister wurden in der Liga und wo Weidkiewicius dann, glaube ich, beide Tore bei einem 2-0 geschossen hat und irgendwie so der Mann des Spiels war. Damals ging dann völlig berechtigterweise nach Aplerbeck, nochmal eine Liga höher, die Oberliga. Und da hat es nicht so funktioniert. Da war er 2 Jahre, konnte sich nicht so richtig durchsetzen, so auf Dauer, dass er da irgendwie oft zur ersten Elf gehört hat und so, sondern blieb so ein bisschen die Stufe darunter. Da ging es dann irgendwann für ihn nicht weiter. Er wollte aber in der Oberliga bleiben, hat das so ein bisschen für ihn zur Top-Priorität gemacht, ist zum TuS Ennepetal gegangen und hat da dann immer besser performt in der letzten Saison. Dann auch gerade für einen Abstiegskandidaten und ein Team, das lange gegen den Abstieg gekämpft hat, eine überragende Torquote gehabt. Also wirklich so, ich glaube, kann man so ein bisschen aus der Ferne betrachten, natürlich sagen wir so, der Star so in der Mannschaft dann, glaube ich, gewesen hinten raus.
Wenn dir noch ein anderer Spieler vom Club einfällt?
Gerade nicht, siehst aber...
Du? Dann also, aber ich denke an Joel Westheit, aber auch nur, weil der von Türkspor damals mit Borchmann genau. mitgegangen ist, aber sonst wüsste ich halt auch niemanden.
Aber es, ja, ich meinte es aber vor allem so drauf, dass man auch schon den Eindruck hat, dass er auch so ein bisschen im Schaufenster stand. Ja. Also auch... er wurde jetzt auch aus der Ferne dann ne, immer wieder stand er im Fokus und wurde irgendwie erwähnt und man hat von den Toren mitbekommen, jetzt nicht nur, weil man auf die Mannschaft dann durch die Dortmunder Brille guckt und nur einen Spieler sieht, so meine ich das nicht, sondern er hat sich da echt seinen Namen gemacht in der Oberliga und ist total folgerichtig dann, dass er zum AS 10-09 nochmal zurückkehrt und sich mal einen zweiten Anlauf nimmt, sich da nochmal zu etablieren, das mag ich auch total, wenn man sich so dieser Herausforderung stellt und hätte ein bisschen was zu verlieren, könnte man sagen. Also er könnte jetzt so der Spieler sein, der es bei Ablaberg einfach nicht hinbekommt, wenn er sich vielleicht wieder nicht durchsetzt. Aber inzwischen glaube ich, dass die Qualität halt einfach gut genug ist und der dann auch genug Erfahrung in der Oberliga gesammelt hat, dass er auf jeden Fall eine richtige Verstärkung sein wird für Ablaberg und da nicht nur irgendwie einen Kaderplatz einnimmt, sondern er ist auch recht flexibel einsetzbar, kann im Sturmzentrum spielen. Gut, da spielt ein gewisser Maxi Podel, kann auf den Flügeln. Wir wissen noch nicht genau, wie Magnus Niemöller spielen möchte, der neue Trainer. Also vielleicht gibt es ja auch eine irgendwie Option mit einer zweiten Spitze oder sowas, also es kann dir viel geben. Ganz gutes Tempo, gute Physis, hat irgendwie so alles, würde ich fast sagen. Und ja, finde ich super, dass er da jetzt den zweiten Anlauf nimmt, um sich bei Ablaberg durchzusetzen. Es ist einfach der, also es wird aller Voraussicht nach die beste Mannschaft sein in Dortmund im Amateurfußball, sind sie der einzige Oberligist. Und ja, sicherlich nochmal eine Stufe über dann den anderen Mannschaften und dass er dann nochmal sagt, hey, ich will nochmal zeigen, in der besten Amateurfußballmannschaft der Stadt, beim größten Namen, dem etablierten Oberligisten nochmal zu zeigen, nachdem ich es jetzt außerhalb der Stadt geschafft habe, finde ich irgendwie super sympathisch, super cool, dass er da den Weg geht und bin ich sehr gespannt, auch welche Position es dann am Ende was wird, aber wie er da funktioniert, ob er so ein kongenialer Partner von Maxi Podel wird, ne? Das ist einfach, glaube ich, so eine der Also ich glaube, unter den Ablaberger Neuzugängen, so aus Dortmunder Sicht, jetzt gerade ne, erstmal so zu Beginn der Spannendste.
Würde ich auch so sehen. Ja. Spricht ja auch total für seinen Ehrgeiz irgendwie, dass er diesen Schritt, den du gerade schon mal umschrieben hast, jetzt geht und sich dieser Herausforderung stellt. Hätte genauso gut in Ennepetal bleiben können. Da hat es super funktioniert, da wird er gesetzt gewesen sein. Wie du schon sagtest, ein bisschen der Star der Mannschaft gewesen sein mit ich weiß nicht, wie viele Tore es am Ende waren, ist irgendwas so knapp unter 20, glaube ich. Da wüsste er auf jeden Fall, was er hat, nämlich einen relativ sicheren Stammplatz und großes Standing. Das muss er sich jetzt in Ablaberg wieder erstmal alles erarbeiten, aber spricht total für ihn, dass er das tun will. Und ich bin auch zuversichtlich, dass es da einen Platz für ihn geben wird. Also ähnlich wie Telschuk-Knobis die Kombination dann in Ablaberg ja auch total spannend mit Maxi Podel.
Ja, genau. Ja.
Aber es gibt ja mittlerweile kaum noch irgendwie einen Spieler, den man auf einer Position festnageln muss, weil er nichts anderes spielen kann.
Ein Torwart in der Regel.
Das ist meistens so. Selbst die können manchmal noch was anderes.
Also ich finde es einfach cool auch so, dass irgendwie so ein Spieler, ich glaube, der identifiziert sich auch mit dem Dortmunder Fußball, hat es auch schon sehr gelebt, als er hier war und ich finde es immer schön, wenn so ein Spieler dann zurückkommt und wieder Teil der Bubble hier ist, Hallenstadtmeisterschaft spielt und so, das ist irgendwie was, freue mich drüber, dass Vici wieder hier dann gegen den Ball tritt.
Jo, dann gehen wir von der Oberliga ein ganzes Stück nach unten, weil wir haben einen Verein, der gleich mit mehreren Transfers, vielleicht ist das sogar der Verein, der sehr deutsch
Stimmt,
gemacht hat,
ja.
Es gibt nur einen Weg für uns, nämlich nach oben, das Rot-Weiß Balıkesirspor. Ich glaube, bisher im Dortmunder Fußball kein unbeschriebenes Blatt, aber steht noch nicht so viel drauf. Haben, glaube ich, eine Hallenstadtmeisterschaft gespielt bei der letzten Ausgabe, die so ein bisschen in Fokus gerückt hat, weil auch viel Fans von ihnen dabei waren. Aber sind halt nach wie vor ein B-Ligist, sind jetzt am Ende in ihrer Staffel ich glaube, Fünfter geworden oder Vierter. Also jetzt auch keine Mannschaft gewesen, die bis zum Ende irgendwie um die Meisterschaft mitgespielt hat. Das soll sich jetzt auf jeden Fall ändern. Also erklärtes Ziel ist schon vor dem ersten Testspiel gewesen. Wir wollen aufsteigen, wollen in die Dortmund-Liga. Grundstein haben sie vielleicht schon letztes Jahr gelegt, als so der erste Transfer dazugestoßen ist, wo man kurz aufhorchen musste, nämlich Nico Simonidis, der vom FC Roche dahin gewechselt ist, der Anfang 20 immer noch ist, auch bei Lünersv schon gespielt hat und so. Der spielt schon da und jetzt kommt gleich eine ganze Reihe an höherklassigen Spielern dazu. Der prominenteste dürfte Santi Breyer sein, der auch von Roche kommt und an dessen Wechsel auch Simonidis so seine Anteile hat. Die beiden kennen sich dann aus der Zeit bei Roche und sind auch ein bisschen abseits des Fußballs befreundet und so hat sich dann dieser Wechsel ergeben. Der ist halt nur so die Spitze eines kleineren Eisbergs.
Genau. Ich glaube, Ricardo Seifried haben sie sich auch noch geschnappt. Ehemaliger Torwart des TuS Bövinghausen, also und auch vorher, glaube ich, Oberliga erfahren gewesen, da auch gespielt. Ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich, dass so, wenn du so ein B-Liges bist, dann auch nochmal dir so ein Torwart holst auf dem Niveau. Also oftmals sind es dann ja doch eher die Menschen, die Tore schießen.
Genau.
Oder du holst einen, der, weiß nicht, in der Westfalenliga Sechser war, aber in der B-Liga dann dein Zehner oder Flügelspieler oder so ist, weil dann natürlich ein Spieler, der auf hohem Amateurniveau gespielt hat, etwas, was der ganz okay kann, ist dann natürlich dann auf dem Level dann herausragend. Also auch wenn vielleicht das Dribbeln und Flankenläufe dann nicht zu der Kernkompetenz, um in dem Beispiel zu bleiben, eines Sechsers zählt, bist du dann trotzdem noch besser als die meisten anderen. Deswegen finde ich es auch spannend, dass sie den auch davon überzeugt haben. Und generell ist mal, wenn man solche Transfers sieht, fragt man sich ja immer, okay, das ist dann jetzt eher so die Teamsicht als so die Einzelspielersicht. Die stehen offenbar am Anfang, aber von was? Also von irgendwie einer guten Saison und dem Aufstieg und dann will man sich in der Dortmund-Liga etablieren. Oder, weil wir dieses Beispiel halt so oft gesehen haben, kommt da immer direkt mehr. Gibt es im Winter direkt nochmal ein, zwei Kracher, kommen dann, steigst du vielleicht auf und sagen wir mal angenommen, du bist aufgestiegen, kommen dann im Sommer die nächsten Schwergewichte und so. Also zu sehen, wie sich der Verein so die nächsten zwei, drei, vier Jahre entwickelt hat, also durch solche Deals, ist das direkt so eine spannende Frage einfach geworden. Man blickt dann direkt so ein bisschen irgendwie, finde ich, über die Saison hinaus dann in solchen Fällen. Oder fragt sich, was daraus wird, besser gesagt.
Genau.
Vorausblicken kann man ja nicht. Ja.
Sind auch noch ein paar mehr Spieler dazugekommen, die jetzt nicht das Breyer-Kaliber sind, aber auch nicht so mega weit davon entfernt. Im Sufyan Abaragoin geholt, der für Hannibal ganz, ganz lange gespielt hat, auch in der Landesliga dann Stammspieler gewesen ist, dann zuletzt jetzt bei Osmanlıspor Dortmund gespielt hat. Der geht auch zu Balıkesirspor, Umetson Norov, der genau die gleiche Vita hat. Also da ist jetzt nicht nur irgendwie, dass sie die zwei, über die wir gesprochen haben, geholt haben und der Rest ist unverändert, sondern auch so dahinter und in der Breite ist noch ein bisschen was passiert. Deswegen.
Vor allem so ein ordentlicher Landesligaspieler ist in der B-Liga so gut.
Also ja, ja.
Das ist ja, das hat so einen Effekt einfach. Also ich meine, wir sehen es ja an Sandschak, die haben Armin Maksutowski geholt, der war, ich hätte gesagt, das ist ein normaler Westfalenliga-Spieler dann gewesen.
Ja.
So, und dass der dafür einen Einfluss hatte, ne, ich meine, er war jetzt auch nicht der Einzige, den die geholt haben, aber auch dann aufgestiegen, dann Meister geworden. Also wenn du da 4-5 aus diesem Level holst, Landesliga und höher sogar, dann kannst du schon eigentlich damit planen, wenn die dann auch alle spielen und regelmäßig spielen, dass du viele Punkte holen wirst.
Ja. Für uns, oder generell wird Kreisliga B halt auch nochmal bedeutend spannender, finde ich. Dadurch, dass wir jetzt nur noch drei Staffeln haben und der Weg von da in die Dortmund-Liga jetzt auch nochmal irgendwie ein attraktiverer geworden ist. Und wir haben jetzt schon drei Vereine, die unbedingt hoch wollen. Balıkesirspor, FC Fortuna 66 hat es auch jetzt schon unterstrichen. Es gibt nur einen Weg, nämlich den Weg in die Dortmund-Liga und zwar nächstes Jahr. Und Westfalen-Lippe hat es auch gesagt, also
die wollen unbedingt zurück. Ja, bin mal gespannt, ob die dann auch in drei verschiedenen Staffeln landen.
Ja.
Und vor allen Dingen gehe ich mal stark davon aus, dass es noch ein, zwei andere Vereine geben wird, die da entsprechende Ambitionen anmelden werden. Ein Verein, der also einige Zeit eigentlich immer Ambitionen hat, ist KF Sherry. Und den Wechsel, über den ich jetzt spreche, den gab es auch so schon mal. William Valenti ist back, geht wieder den Weg vom SV Brake 06 aus der Landesliga zu Sherry. Er hat das Ganze vor anderthalb Jahren schon mal im Winter gemacht. Damals war Sherry noch in der A-Liga, jetzt im Sommer als Schachi dann Bezirksligist. Damals war es ein sehr aufsehenerregender Wechsel, weil sich so dieser Aufstiegskampf zwischen Schachi, Westfalia Dortmund, Sarajevo, Bosna, glaube ich, so ein bisschen in die Geschichtsbücher eingehen wird im Dortmunder Fußball. Also ich glaube, wir werden ein bisschen brauchen, bis wir auf so einen intensiven Aufstiegskampf in der Kreisliga A mit drei so guten Mannschaften zurückblicken müssen. Klar, in der Dortmund-Liga haben wir jetzt das Ding, dass die beiden Spitzen der Liga sozusagen zusammengeführt werden, aber
da kam einfach wahnsinnig viel zusammen, ne?
Genau.
Weil es gab vor der Saison nur Westfalia Dortmund und sonst niemanden so richtig.
Schari
schon mal gar nicht eigentlich, ne? Genau. Da kam wirklich dann viel zusammen, auch mit den Transfers. Ne, Valenti Ramsey kam damals auch im Winter zu Schari. Das hat sich halt sehr hochgeschaukelt. Plus wir hatten mit Westfalia Dortmund einen Verein, der sowieso schon mal voll polarisiert. Deswegen
hat dem dann auch nicht geschadet, dem Aufstiegsrennen, dass die am Ende so ins Hintertreffen geraten sind. Also dadurch haben nochmal mehr Leute vielleicht auch drauf geguckt.
Ja.
Und durch diesen Transferwinter, wo alle nochmal nachgerüstet haben, hat sich das einfach so zugespitzt dann nochmal, ne?
Ja, fand ich damals. Gipfelte dann ja auch noch in dieser Aufstiegsrunde von Bosna, die für sich allein schon spektakulär war damals.
Gegen Altstädte im Elfmeterschießen es erstmal geschafft, gegen Burbach dann aufgestiegen. Aber soll um Schari gehen und ganz entscheidenden Anteil in einer sehr starken Mannschaft hatte damals Valenti, der in die A-Liga kam und glaube ich direkt so funktionierte, wie man es sich erhofft hat. Viele Tore gemacht, so ein bisschen den Eindruck hinterlassen, dass er schon zu gut war für die Liga.
Ja.
Jetzt geht es in die Bezirksliga. Ich würde sagen, man kann sagen, dass Schari genauso ambitioniert ist. Also dieses Jahr waren sie ein bisschen gelassener, wollten oben mitspielen, sich etablieren und so. Vielleicht wollten sie offiziell nicht mehr oben mitspielen.
Ich glaube, dadurch, dass Massen halt in dieser Liga war, war schon von vornherein
gehalten,
eigentlich klar, dass es eher darum geht, so best of the rest zu werden.
Genau, jetzt ist Massen nicht mehr in der Liga. Mit dem TuS Hannibal, die Nachricht lief gestern am Dienstag bei uns, also wir sprechen gerade am Mittwoch miteinander, wird ein Absteiger nicht mitmachen, also jemand, wo man sagt, okay, als Absteiger hast du vielleicht oftmals auch ein Wörtchen oben mitzureden, sprich, ich weiß nicht, ob sie sich das erklärte Zielaufstieg gesetzt haben, aber auf jeden Fall haben sie einen Kader, der darum mitspielen wird, da bin ich mir sehr sicher, und Valenti soll auf jeden Fall wieder eine tragende Rolle einnehmen, jetzt in der Liga höher. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert, weil man hat natürlich so, also erstmal besteht die Gefahr einer kleinen Abnutzung, ne? Also diese Karte hat man jetzt schon mal gezogen gehabt.
Mhm.
Dann ist es jetzt eine Saison und nicht nur eine halbe und dann auch auf Bezirksliga-Level, also auch nur eine Liga unter der Landesliga, wo Valenti halt so für Furore gesorgt hat. Und da bin ich wirklich gespannt, weil jetzt seit nach diesem halben Jahr bei Schari lange gebraucht, in der Landesliga, um wieder in Fahrt zu kommen. Also so ein bisschen kann man den Großteil der Hinrunde eigentlich abhaken, so, da war er laut Trainer Exxon Gavala von Brakel auch nicht so richtig fit und hat dann auch kaum beigetragen. Das wird dann auch so mit Beginn der Rückrunde besser und so, und Brakel hat ja auch eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt. Aber auf welchem Stand er jetzt da hinkommt und wie schnell er wieder funktioniert und so, und ob man mehr den, also auch der Landesliga Valenti ist gut, aber in der Landesliga gehört es einfach dazu, dass du nicht jedes Spiel zwei Tore schießt, sondern dass das Niveau ein bisschen ausgeglichener ist. Und ob am Ende der Valenti in der Bezirksliga näher dran ist an dem Valenti in der A-Liga oder dem Valenti in der Landesliga, wird eine spannende Frage. Und ja, wie sie einfach da die Spannung halten, die Disziplin halten auf ein Jahr gesehen. Da bin ich sehr gespannt. Ich gehe aber davon aus, dass dass das funktionieren wird, weil William auch ein Spieler ist, der sich sehr wohlfühlen muss, um so aufzugehen. Das ist einer, der muss wissen, dass er also so ein Sicherheitsgefühl haben. Ist, glaube ich, nicht der Typ, der davon profitiert, außerhalb seiner Komfortzone zu spielen. Und ich glaube, Schari ist inzwischen ein Stück weit Komfortzone, sicherlich nicht so wie Brakel 06, aber so ein Stück weit. Und bin ich sehr gespannt drauf und glaube, dass das wieder gut funktionieren kann. Aber es muss schon sehr, sehr gut funktionieren, damit es dann am Ende, glaube ich, zum großen Wurf reicht, weil dafür ist dann die Bezirksliga doch auch in der Spitze nochmal Ticken breiter stark aufgestellt als in der Kreisliga A, wo du halt viele Spieler hast und sagst, okay, heute muss schon einiges schief gehen, damit Schari nicht mit den drei Punkten nach Hause geht. Zumindest war es in der Saison damals so.
Wobei man dazu sagen muss, also Staffeln werden noch eingeteilt, wir wissen noch nicht genau, wie sich die einzelnen Gruppen dann zusammensetzen.
Ja, stimmt.
Aber ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber der Abstand von Schari zum Dritten, der war schon sehr, sehr groß.
Ja.
Ich glaube, da ging es Richtung 20 Punkte fast. Jetzt ist Massen oben weg. Schari hat einen besseren Kader als letzte Saison. Das ist für mich jetzt schon, abwarten, wer da noch in der Liga dann spielen wird, aber für mich der Favorit in der Staffel, in der sie spielen werden.
Ja.
Und nicht ganz so haushoch wie Massen das dann letztes Jahr war, aber für mich schon egal in welcher Liga und in welcher Konstellation der Top-Favorit.
Ja, gehe ich mit. Muss dazu sagen, dass Osman Nisbojer zu Beginn der Rückrunde noch vor Schari war, also dieser deutliche Vorsprung zum Dritten ist ein Stück weit auch dadurch entstanden, als dass die dann eine sehr schwache Rückrunde gespielt haben und da die Lücke so aufging, dass wenn du jetzt im Vierten gehabt hättest, der oder eine dritte Mannschaft, sage ich mal, die konstant da gewesen wäre, wäre es vielleicht nicht so deutlich gewesen. Mhm. Aber ja, es ist alles natürlich vorbehaltlich der Staffeleinteilung. Wir haben in den letzten Jahren gerade rund um die Bezirksliga 8, die ja vor einiger Zeit auch sehr überraschend so zugeschnitten wurde, wie sie jetzt zugeschnitten ist, auch verrückte Dinge erlebt. Und wenn sie aus irgendeinem Grund auf einmal in einer Staffel landen, beispielsweise mit Westfalia Dortmund oder Westfalia Huckade, dann wäre die Verteilung der Favoritenrolle wahrscheinlich nicht so eindeutig. Aber aus geografischen Gesichtspunkten muss man sagen, ist das relativ unwahrscheinlich. Aber müssen wir abwarten am 10. Juli. Also wenn ihr diese Folge hört, am 2. in 8 Tagen gibt es die Staffelanteilung, wahrscheinlich wieder gegen mittags auf diesem Freitag vom FVW und dann auch bei uns. Das wird dann Licht ins Dunkel bringen.
Jo.
Haben wir noch jemanden vergessen, Jari? Gibt es noch jemanden?
Es gibt auf jeden Fall noch wahrscheinlich 100 Spieler, über die wir sprechen könnten. Machen wir bewusst nicht. Ich glaube, wir haben, glaube ich, ganz guten Zeitpunkt erwischt, somit ja, 35 Minuten.
Achso, echt.
Und ich glaube, wir haben noch in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich Zeit, über weitere Spieler zu sprechen, die bei ihrem neuen Verein überraschend gut performen, überraschend schlecht performen.
Ja.
Da wird es sicher noch Raum und Gelegenheit geben.
Gute Länge und guter Zeitpunkt zu beginnen, jetzt wenn es richtig Fahrt aufnimmt, wieder die Vorbereitung. Einen habe ich aber noch. Einen ist mir noch eingefallen. Okay. Den moderiere ich hier doch kurz ab, weil es ein spezieller Fall ist, weil er nicht nur Spieler, sondern auch Trainer. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich Pascal Wieczorek beim SV Westrich schlägt. Erste so richtige Trainerstation, dann direkt Spieler und Trainer in seinem Herzensverein, auch wenn gute Freunde an der Seitenlinie stehen und unterstützen werden. Also ich glaube, so um die Zusammenarbeit im Trainerteam braucht man sich da keine Sorgen machen. Aber das ist schon was, wo man sich so denkt, ja, das ist eine große Aufgabe für eine erste Aufgabe.
Ja.
Pascal Wieczorek ist natürlich schlau genug, das auch zu wissen. Aber wie er das so macht, an wie viel er vielleicht festhält von Magrisse, wie viele eigene Impulse er schon setzt und so, das ist einfach spannend zu sehen, also ne, wie er so seine Rolle dann da ausfüllt und definiert. Und da geht es am Ende, glaube ich, weniger darum, dass, also ich meine jetzt gar nicht am Ende, wie erfolgreich es ist, weil ich glaube, für Westrich ist einfach jeder Klassenerhalt in der Landesliga einfach am Ende ein großer Erfolg.
Ja.
Aber wirklich, wie er das so angeht, das wird, glaube ich, sehr spannend sein zu sehen. Das ist kein klassischer Spielertransfer, sondern ein Spielertrainertransfer sozusagen, aber sicherlich auch eine so der Stories, die uns die Saison lang begleiten wird.
Auf jeden Fall. Bin ich auch sehr gespannt, freue ich mich auch drauf. Sehen wir Westrich auch beim Hacker Cup in diesem Jahr.
Ja.
Da können wir uns, glaube ich, einen ersten Eindruck verschaffen, wie das funktionieren wird.
Jawohl, dann danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Danke, Jari, für deine Gesellschaft hier. Und wie gesagt, es geht jetzt schon los mit den ersten Turnierspielen. Ab Samstag seht ihr dann die ersten Duelle, meine ich, bei uns auf www.rn.de/sporttv. Und dann eigentlich die ganze Vorbereitung regelmäßig immer mal wieder. Turnier im Brakel, Turnier bei Westfalia Huckade, Hörder Stadtmeisterschaft werden wir sicherlich auch noch irgendwie ins Programm unterbekommen. Und natürlich und vor allem den Hacker Cup beim ASC 09 da. Schaut bei uns vorbei, bleibt uns treu, einen schönen Sommer und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.